Ihr Lieben, ich freue mich, heute Morgen wieder hier zu sein. Diejenigen, die vielleicht nicht so eng mit dem TSE und mir verbunden sind wie meine Frau Annika, die werden mich vielleicht gar nicht kennen, deswegen stelle ich mich gerade noch mal vor. Vielleicht habt ihr auch mein Gesicht vergessen im letzten halben Jahr. Mein Name ist David Schulze, ich bin 25 Jahre alt, wohne mit Annika hier in Dillenburg und wir sind auch Mitglieder dieser Gemeinde und manchmal kommt es vor, dass der Pastor mich auf die Kanzel lässt. Ihr Lieben, jüdische Gläubige beten nicht so, wie wir das tun. Wir sitzen in der Regel auf dem Stuhl und vielleicht verneigen wir uns, aber jüdische Gläubige beten im Stehen. Sie beten mit den Handflächen nach oben, meistens auch mit dem Kopf nach oben. Aber es gibt auch Situationen, in denen sie anders beten. So betet zum Beispiel der König Salomo anders, als er sieht, dass Gott selbst in den Tempel einzieht. So betet Petrus anders, als er Gott bittet, ein totes Kind wieder zum Leben zu erwecken. Und so betet auch Jesus anders, als er im Garten Gethsemane mit der Frage ringt, ob er ans Kreuz gehen soll. Da stehen nämlich nicht mehr diese Menschen, sondern sie knien. Weil diese Situationen, in denen sie stehen oder auch knien, so emotional sind, so zerreißend, dass sie das nicht beim Stehen hält, sondern dass sie auf die Knie gehen. Und genauso ist das auch beim Apostel Paulus, als er einen Brief schreibt an die junge Gemeinde in Ephesus. Da hält es ihn auch nicht mehr im Sitzen oder im Stehen, sondern er geht auf die Knie. Und Paulus bringt keinen Gott hier auf die Knie, der ihn irgendwie niederdrückt, sondern ihn bringt das Staunen auf die Knie. Das Staunen darüber, dass Gott ganz verschiedene Völker, Juden und Nichtjuden, zusammenbringt in einer Gemeinde. Das Staunen darüber, dass Gott einen Menschen wie Paulus, der vorher noch die Christen verfolgt hat, auf einmal gebraucht, um seine gute Nachricht zu verbreiten. Und das überwältigt ihn. Und ich lese uns aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, da kniet jemand nieder in Gefangenschaft und betet für eine ganz junge Gemeinde. Und es ist faszinierend, wie Paulus hier für diese Gemeinde betet. Und ich möchte das zusammen mit euch anschauen. Da betet er für eine Gemeinde, die gerade vor ein paar Jahren entstanden ist. Durch das Reden und das Handeln von Paulus hat Gott in Ephesus Menschen gerufen. Die haben angefangen, Jesus zu vertrauen. Und viele dieser Menschen, die haben vorher ganz anderen Sachen vertraut. Also die haben zum Beispiel an heidnischen Ritualen teilgenommen oder haben vielleicht eher dem Geld vertraut. Und sie haben okkulte Praktiken praktiziert. Und genau diese Menschen, die eigentlich gar nichts von dem Gott Israels wussten, genau diese Menschen hat Gott durch Paulus eingeladen, Jesus zu vertrauen. Juden genauso wie Heiden. Und mit genau diesen Menschen, die eigentlich so eine ganz komische Vergangenheit haben, baut Jesus seine Gemeinde dort in Ephesus. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade von den Sachen, die ich gerade erzählt habe, dass das keine Bilderbuchgemeinde war, in der alles glatt lief, sondern da, wo zwei Volksgruppen wie Juden und Nichtjuden irgendwie zusammenkommen, da sind Reibereien vorprogrammiert. Die eine Gruppe, die hält sich vielleicht für was Besseres und die kann nur den Kopf schütteln über das Verhalten der anderen, während dann die andere Gruppe wiederum sich nicht angenommen fühlt, sich überhaupt nicht wohlfühlt in der Gemeinde und vielleicht sich in die Enge getrieben fühlt. Und genau diese Konflikte gab es in... Soll ich irgendwas anderes machen, Olli? Sag's mir mal kurz. Sprich weiter, okay. Das hört man gerne als Prediger. Sag's nochmal. Sprich weiter, danke. Okay. Und das alles wusste Paulus. Paulus wusste um die Sachen, die in Ephesus vor sich gingen. Und er wusste auch, dass diese Gruppierung, die sich dort gebildet hatte, nicht von allen gern gesehen wurde in der Stadt. Weil da gab es auch Leute, die diese Gruppierung am liebsten raushaben wollte aus der Stadt. Das hatte Paulus selbst erlebt. Er musste sogar einmal in einer Nacht- und Nebelaktion die Stadt verlassen. Also Paulus weiß um die Schwächen der Menschen, die in der Gemeinde sind. Er weiß, dass diese Gemeinde angefochten ist. Und er weiß von Juden, die ihre religiöse Stellung irgendwie benutzen, um sich bevorzugt fühlen zu wollen. Von Griechen, die sich nicht von ihrem alten Leben trennen können, also die vielleicht an einem Morgen den Gottesdienst besuchen und am Abend schon in einem heidnischen Ritual sitzen. Er weiß von Arbeitgebern, die ihre Untergebenen schlecht behandeln, von Arbeitnehmern, die sich nichts sagen lassen wollen von ihrem Chef. Er weiß von Vätern und Müttern, die ihre Kinder provozieren. Er weiß von Söhnen und Töchtern, die ihre Eltern kalte Schulter zeigen. Er weiß auch von Ehen, in denen ganz viel schiefläuft, bei denen Männer und Frauen eher gegeneinander als miteinander auf dem Weg sind. Und Paulus weiß um das alles und er schweigt das, also er schweigt darüber auch nicht, sondern er spricht das später in seinem Brief ganz konkret an. Aber genau hier, an dieser Stelle, da sagt Paulus überhaupt nichts davon. Die Frage ist angebracht, ob er es vergessen hat. Vielleicht hat er einen Blackout gehabt, wusste nicht mehr, für wen er da eigentlich betet. Ich zum Beispiel, ich hätte vielleicht so gebetet. Herr, du siehst die vielen jungen Christen in Ephesus, die noch viel in ihrem Leben falsch machen. Wenn es dein Wille ist, dann bring sie zurück auf den Weg. Schenk, dass sie mit den falschen Sachen aufhören und nicht so viel streiten. Amen oder so. Aber genau so betet Paulus hier nicht, sondern ganz im Gegenteil. Paulus schreibt hier und beschreibt hier die Menschen, für die er betet, aus einer ganz bestimmten Perspektive. Er denkt nicht irgendwie, die Menschen, die müssen sich erst ändern, bevor Gott seinen Segen dazugeben kann. Und trotz Streitigkeiten und trotz Problemen bittet Paulus für sie. Weil er betet nicht für den Ist-Zustand der Gemeinde, so wie sie jetzt ist, sondern aus dieser Perspektive. Bittet nicht zuerst für ihre Charakterschwächen und hat auch nicht ihre Fähigkeiten vor Augen, sondern er sieht einzig und allein Gottes Möglichkeiten. Er sieht seine Kraft, seine Liebe, die genau diesen Menschen gilt und die in genau diesen Menschen wirkt. Und das ist für mich faszinierend, dass Paulus hier einen Perspektivwechsel geschenkt bekommt. Er dreht sich die Christen nicht zurecht und er guckt auch nicht nur auf die Schokoladenseiten der Christen, sondern er entdeckt vielmehr Gottes Größe, Gottes Macht, die genau diesen Menschen zugesprochen wird und die er diesen Menschen geben will. Gott kann trotz aller menschlicher Schwachheit und Grenzen. Und liebe Gemeinde, liebe Freunde, genau das ist die Perspektive des Glaubens, nämlich die feste Überzeugung und das Vertrauen darauf, dass Gott kann. Und genau aus dieser Perspektive betet Paulus. Aus dieser Perspektive heraus kommt er zum himmlischen Vater. Denn Gott kann, nämlich mit Menschen in Jerusalem, in Ephesus und man glaubt es nicht, auch in Dillenburg, Gemeinde bauen. Gott kann und Gott will mit Menschen wie euch und Menschen wie mir diese Welt verändern. Und Gott stapelt da auch nicht tief, sondern Gott setzt sehr hoch an. Gott will mit Menschen wie dir und mir ganze Völker zu Nachfolgern Jesu machen. Gott will mit Menschen wie dir und mir wirklich diese ganze Stadt, ganz Dillenburg mit dem Evangelium erreichen. Er will, dass Menschen geholfen wird. Er will, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Er will, dass Menschen ihre sozialen Probleme, dass sie dort Hilfestellung bekommen, auch von uns. Er will, dass wir, wenn wir in der Schule sind, auch den Leuten auf dem Schulhof, die sonst gemieden werden, dass wir genau zu denen gehen und ihnen Gottes Liebe geben. Und dass wir beim Mobbing auf dem Arbeitsplatz nicht mitmachen. Gott stapelt bei den Sachen, die er uns aufträgt, nicht tief, sondern sehr hoch. Und das darf er auch. Er darf und er kann so hoch stapeln, weil er selbst derjenige ist, der uns dafür ausrüstet. Und Gott kann und Gott will mit Menschen wie dir und mir Wunder vollbringen. Und nicht, weil wir wie die Menschen in Ephesus oder weil wir in Dillenburg wohnen, besonders heilig sind, sondern weil es Gottes Kraft ist, die in uns wirkt. Und genau das ist es, was uns auch mit der Gemeinde in Ephesus verbindet. Weil Gott und seine Kraft ist immer noch die gleiche wie vor 2000 Jahren. Und Gott ist es, der in uns Christen am Werk ist. Und deshalb muss Gott auch nicht nur auf unseren Ist-Zustand schauen, sondern er muss nicht nur auf die Sachen schauen, die nicht so gut laufen. Also sprich, fehlendes Engagement, Streitigkeiten in der Gemeinde, Kommunikationsschwierigkeiten, sondern er guckt auf das, was von Gott herkommt und was Gott uns geben will. Und das ist das, was Paulus erbittet von Gott in seiner ersten Bitte. Da sagt er, ich bitte den Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Paulus bittet also darum, dass Gott stärkt, dass Gott uns stärken soll. Dass Gott selbst die Christen in Ephesus und auch uns beschenkt mit seiner Kraft. Und diese Kraft, die kommt bei uns an, so beschreibt das die Bibel, durch den Heiligen Geist. Und das heißt, dass der Heilige Geist unser Denken, unser Handeln, unser Gewissen, unser Wollen, all das, was uns im Innersten ausmacht, Luther übersetzt hier der inwendige Mensch, genau der soll von Gott gestärkt werden. Und es ist für mich wieder faszinierend, wie Paulus hier um diese Stärkung Gottes bittet. Er schreibt, der Vater soll Kraft geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also vielleicht anders formuliert, Vater, gib ihnen Kraft, so viel wie du hast. Wie viel hat er denn? Gott hat unendlich viel Kraft, unendlich viel Reichtum. Und genau aus diesem unendlichen Schatz will er und soll er uns beschenken. Und bei Gott gilt eben nicht dieses viel hilft viel, nur die viel glauben, werden auch viel bekommen, sondern Gott gibt mehr, als wir begreifen können, und er gibt wirklich zum Glück auch mehr, als wir erwarten. Liebe Gemeinde, wir feiern nächstes Jahr 100-jähriges Bestehen. Und so der Herr will, feiern wir auch Einweihung und den Einzug in unser neues Gemeindehaus. Und wenn ihr und wenn wir auf diese Geschichte unserer Gemeinde zurückblicken, oder wenn du vielleicht auch in dein persönliches Leben blickst als Christ, dann können wir nur dankbar darüber werden, dass Gott uns nicht nur das gibt, was wir von ihm erwartet haben. Denn Gott ist kein Gott, der irgendwie Erbsen zählt, der sagt, nee, das haben die jetzt nicht gemacht, deswegen gebe ich das denen nicht, sondern Gott ist wirklich unglaublich großzügig. Ein Gott, der es liebt, so sagt es die Bibel, gnädig zu sein. Ein Gott, der es liebt, zu vergeben, der es liebt, zu heilen, zu versorgen, zu unterstützen, zu trösten und zu stärken. Und das immer überschwänglich. Paulus benutzt das hier ganz oft in seinem Brief, das Wort überschwänglich. Und da fällt mir immer eine Geschichte ein aus den Evangelien. Ich denke, viele von euch kennen die. Und zwar als Jesus 5000 Menschen satt macht. Also 5000 Menschen vor sich, wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und dann nimmt er so ein paar Brote und ein paar Fische, dankt Gott und teilen sie das aus. Und 5000 Menschen werden satt. Und das ist echt großzügig. Also ich meine, 5000 Menschen zum Essen einzuladen, hat wahrscheinlich noch keiner von euch gemacht. Aber das richtig Großzügige daran und das Überschwängliche daran ist, dass die noch 12 Körbe voll Resten einsammeln. Das heißt, jeder, der schon satt geworden ist, der kann sogar noch ein Lunchpaket mit nach Hause nehmen. Und das ist für mich ein Zeichen der Größe Gottes. Das ist überschwänglich. Nicht nur so viel, dass die alle satt geworden sind, sondern es gibt sogar noch mehr, noch 12 Körbe voll. Und das habe ich auch schon selbst erlebt, dass Annika und ich versorgt worden sind. Wir haben lange Zeit eine Studentenehe geführt. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, das sieht finanziell nicht immer so rosig aus. Und ich habe das Glück, dass ich nebenbei ein bisschen auch Webseiten gestalten darf und da auch mal in der Position bin, eine Rechnung zu schreiben. Und ich hatte mit einem Kunden einen Auftrag abgeschlossen und der hat sich leider über einen ganz langen Zeitraum hingezogen und wir hatten keine eindeutige Summe vereinbart, was auf der Rechnung zu stehen hat. Also ein Tipp am Rande, macht das nie. Es war jetzt bei mir so und ich musste dann entscheiden, was ich ansetze. Und ich habe überlegt und habe einen Preis angesetzt, der für mich wirklich hoch war. Und ich habe die Rechnung weggeschickt und ein paar Stunden später kam eine E-Mail von demjenigen zurück, der gesagt hat, ob ich meine, dass der Preis gerechtfertigt sei. Und mir rutschte schon das Herz in die Hose und hatte nur gesagt, ob er mir nicht 300 Euro mehr überweisen könnte. Und ich habe gespürt, ja, das ist Gott. So ist Gott. Den Preis, den ich angesetzt hatte, der war für mich schon hoch. Und es war das, was wir zum Leben brauchten. Die 300 Euro, die brauchten wir gar nicht unbedingt zum Leben. Aber Gott ist nicht knauserig. Gott lässt sich da nicht klein halten, sondern Gott gibt gerne. Und genau zu diesem Gott, der super gerne gibt, zu dem betet Paulus. Und bei ihm erbittet er Kraft für seine Brüder und für seine Schwestern. Und genau diese Menschen soll Gott überströmen mit Kraft. Und das gilt auch uns heute Morgen, dass Gott uns nach seinem Reichtum gibt und nicht nur nach den Erwartungen, die wir jetzt mitgebracht haben. Also vielleicht sitzt du hier und du hast ganz viel von diesem Gottesdienst erwartet. Du hast dich darauf gefreut, auf die Begegnung mit Gott. Und dann kann ich dir versprechen, dass Gott dir trotzdem noch mehr geben kann und will, als du erwartest. Und vielleicht sitzt du hier und du hast dich überhaupt nicht gefreut auf diesen Gottesdienst. Vielleicht haben deine Eltern dich mitgeschleppt. Und du sitzt hier und Gott kann dir trotzdem begegnen. Gott gibt dir mehr, als du erwartest. Und das ist etwas Wundervolles. Aber Paulus bittet nicht nur um Stärkung, sondern er bittet noch um eine Sache mehr. Er bittet nämlich, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe, auch die Liebe Christi erkennen. Ist auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Denn Gott stärkt nicht nur, Gott liebt. Und er liebt so sehr, dass die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe seiner Liebe unseren Verstand, unseren menschlichen Verstand total übersteigt. Und trotzdem ist das so, dass genau diese Liebe auch in diesem ganzen Ausmaß trotzdem bei uns ankommen kann, dass wir sie begreifen können. Und das ist so, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist von uns Beschlag nimmt, uns in Besitz nimmt. Und dieses In-Beschlag-Nehmen des Heiligen Geistes, das beschreibt Paulus hier mit einem sehr schönen Bild, wie ich finde, nämlich, dass Jesus Christus in unseren Herzen wohnt. Und wenn Paulus hier von dem Wohnen spricht, dann meint er nicht ein Wohnen, dass Jesus dort irgendwie zu Gast ist, wie in einem Hotel. Und er meint auch nicht ein Wohnen, dass Jesus irgendwie als Mieter bei dir wohnt, sondern Jesus wohnt bei dir als Besitzer. Und dieses Wohnen, was Paulus hier anspricht, ist ein aktives Wohnen. Hört sich komisch an, aktives Wohnen. Ich werde euch mal versuchen, den Unterschied zu erklären. Also ich habe ein normales Wohnen. Ich sitze zu Hause, ich genieße es, in der Wohnung zu sein. Und meine Frau, das habe ich jetzt besonders beim Umzug gemerkt, die hat ein aktives Wohnen. Ja, ein aktives Wohnen bedeutet, wo kommt dieses Bild hin? Sollten wir nicht nochmal das Sofa verrücken? Müsste hier nicht noch ein Schrank hin? Könnten wir nicht noch? Und so weiter. Also die überlegt, wie sie diese Wohnung umgestaltet, wie sie sich in ihr zurechtfindet und wie sie sie schöner machen kann. Und das meint Paulus hier. Jesus wohnt aktiv in uns. Ein anderes Wort dafür, was man auch benutzen könnte, wäre das Wort siedeln. Das heißt, Paulus betet darum, dass Jesus in unseren Herzen wie ein Siedler siedelt, dass er anfängt zu bauen, Raum einzunehmen, Land zu kultivieren, sozusagen sich häuslich niederzulassen in unserem Herz. Und das Herz ist nicht der Sitz des Gefühls, also Paulus bittet hier nicht darum, dass Jesus unser christliches Wohlbefinden streichelt, sondern das Herz ist der Ort, an dem wir unsere Entscheidung fällen. Der Ort, wo das alles zusammenkommt, unser Denken, unser Handeln. Und genau an diesem Ort, da soll Jesus Christus siedeln. Und genau dort soll er sich ansiedeln. Und ich hoffe, ihr spürt das, welche Sprengkraft darin liegt. Ich hoffe, ihr spürt, was das mit uns als Gemeinde machen kann. Wenn Jesus Christus in dir und mir, in unseren Herzen genau an diesem Punkt anfängt zu siedeln. Und ihr dürft euch ruhig mal umschauen, guckt mal nicht nur mich an, sondern guckt mal nach links und rechts. So, ja. Guckt euch mal die Menschen an, die neben euch sitzen, weil das alles sind Menschen, denen Gott das ganze Ausmaß seiner Liebe schenken will. Neben euch sitzen alles Menschen, für die Gott sehr viel Gutes und sehr viel Liebe bereithält. Und wenn der lebendige Gott in unseren Herzen siedelt, dann verändert das unser Leben auch radikal. Dann kommt nämlich Gottes Liebe wirklich bei uns an. Dann macht uns zum Beispiel die Gegenwart von Jesus fähig, dass wir das volle Ausmaß seiner Liebe erfahren. Dann merken wir, dass wir nicht nur Endverbraucher seiner Liebe sind, sondern dass sie durch uns auch zu anderen weiterfließen kann. Denn die Liebe, die Jesus uns gibt, die ist nicht egoistisch, sondern die nimmt die Freuden und Sorgen, vielleicht auch die Nöte in der Familie, bei Freunden und bei Nachbarn wahr. Dieser Liebe ist das Unrecht in Dillenburg und das Unrecht auch weltweit nicht egal. Diese Liebe ist nicht selbstzufrieden, sondern die ist offen gegenüber allen Menschen, egal welcher sozialen und ethnischen Herkunft. Und diese Liebe macht uns fähig, auch da weiter zu lieben, wo unsere eigene Liebe an ihre Grenzen stößt. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Partner streiten, wenn wir nicht mehr vergeben können, weil der Schmerz zu tief sitzt, wenn wir auf dem Arbeitsplatz selbst Mobbing erleben oder auch in Situationen, in denen wir lieber mit der Faust irgendwie drauf losschlagen würden. Und in diesen Situationen werden wir fähig zu lieben, nicht, weil wir irgendwie so fähig sind und so toll, sondern weil eben Gott es ist, der in uns das wirkt. Weil Jesus in uns siedelt, deswegen sind wir in seiner Liebe gegründet, wie Paulus das sagt. Und weil Jesus in uns siedelt, sind wir auch in seiner Liebe verwurzelt. Und Paulus sagt hier, spricht hier auch vom Begreifen. Wir können begreifen. Wir können das erkennen. Und dieses Wort, das ist so ähnlich wie bei dem Wohnen, das ist ein aktives Begreifen, also ein Begreifen, was noch nicht ganz vollständig ist. Man kann nicht sagen, jetzt habe ich die Liebe Christi begriffen, erzähl mir doch mal was Neues, sondern es ist etwas, was in uns gärt, wo wir auf einem Weg sind, wo wir immer noch mehr von der Liebe Christi erfassen, wo wir immer fähiger werden, wirklich zu erkennen, was Jesus meint und was Jesus von uns will. Und das ist egal, ob du jetzt vielleicht mit Jesus noch gar nicht so viel zu tun hast oder ob du schon jahrzehntelang mit Jesus lebst. Gott hat immer noch etwas von seiner Liebe für dich bereit. Seine Liebe ist grenzenlos und die dürfen wir uns von ihm jeden Tag neu schenken lassen. Ich hoffe, ihr spürt das, das, was Paulus hier bittet, dass Gott uns stärken soll und dass Gott uns liebt, dass das unsere Gemeinde radikal verändern kann. Und mit diesen zwei Bitten, die Paulus hier spricht, hat er wirklich nicht wenig von Gott erbeten. Aber Paulus setzt mit seiner dritten Bitte noch eins drauf. Paulus schließt sein Gebet mit den Worten: Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Paulus benutzt hier den Superlativ der Superlative, also die höchste Steigerungsform, die sein Wortschatz irgendwie nur hergibt. Das heißt, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen. Das heißt, obwohl Paulus schon gebetet hat, Gott soll uns geben nach seinem unendlichen Reichtum, obwohl er schon gebetet hat, dass wir erfüllt werden sollen mit der ganzen Gottesfülle, betet er all das immer noch in dem Wissen darum, dass Gott noch mehr tun kann, als er gerade ausgesprochen hat. Gott kann immer noch mehr tun, als wir in unseren schwachen Gebeten formulieren können. Und das ist etwas Wundervolles, dass Gott uns stärkt, dass Gott uns liebt und das mehr, als wir erbitten, denken oder glauben können. Und ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wir über all dem froh werden und dass wir dankbar werden. Denn Paulus betet am Ende, dass Gott die Ehre in der Gemeinde gebührt. Und das ist keine Aufforderung eigentlich, dass Paulus sagt, so jetzt mal die Ehre in der Gemeinde für Gott. Das ist auch kein Wunsch, sondern das ist eine Schlussfolgerung. Wenn Gott uns mit seiner Kraft und seiner Liebe beschenkt, mehr als wir fassen können, reicher und überschwänglicher, als wir uns erträumen, dann werden wir Gott dafür Danke sagen und darüber staunen. Der Gott, der aus Nichtjuden und Juden ein Volk gemacht hat, der Gott, der durch Jesus Christus in deinem und meinem Herzen siedelt, der Gott, der uns seine unfassbare Liebe schenkt, genau der schafft es auch aus einem Haufen zugezogener und gebürtiger Dillenburger und Umländer, eine Gemeinde nach seinem Willen zu bauen. Eine Gemeinde, die sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern für andere Menschen da ist. Eine Gemeinde, die neben ihrem Ist-Zustand auch die große Perspektive Gottes vor Augen hat. Eine Gemeinde, die das Wunder erlebt, dass sie trotz ihres Einsatzes für andere überschwänglich gestärkt, geliebt und ausgerüstet wird. Eine Gemeinde, die lernt, Gott dafür Danke zu sagen. Und das alles, obwohl wir so sind, wie wir sind, aber weil Gott kann, wie er kann. Amen. Lasst uns Gott Danke sagen in dem Lied, was wir schon am Anfang gesungen haben: Groß ist der Herr.